Herzlichen Dank, lieber Gaëtan. Ich habe euch den Predigttext einfach mitgebracht. Oder Mirjam und ich haben euch den mitgebracht. Ich zeige es euch mal. Also wenn ihr jetzt die nächsten 2-3 Minuten, was hier kommt, euch merken könnt, dann habt ihr praktisch die komplette Predigt erwischt. Da drin ist die Predigt. Super, danke. Also. Ihr da hinten habt jetzt natürlich ein Problem, sorry, aber okay, prima. Dieser Kaffee kommt aus Gaëtans Maschine und ich kann euch alle nur einen Tipp geben, ladet euch mal zu ihm ein, er hat eine fantastische Kaffeemaschine. Fantastischer Kaffee. Duftet ausgezeichnet. Gaëtan, magst du einen Schluck? Gaëtan traut sich nicht und kommt nicht, weil er weiß nämlich mehr, als ihr wisst. Ich habe vor ein paar Tagen ihn angerufen und ihn darum gebeten, einfach mal eine Milch zu nehmen und draußen in die Sonne zu stellen und dort stehen zu lassen. Also er weiß, die Milch ist ranzig. Und er weiß, dass es nicht wirklich lohnenswert ist, den Kaffee zu trinken.
Ich sehe Grünes da drin, was rumschwingt. Aber in charismatischen Gemeinden machen wir das manchmal so, dass wir Gott sprechen lassen und hören einfach, wer von der Gemeinde berufen ist, dieses besondere Getränk. Also.
Ja, ich weiß schon, da gibt es so einen Spruch mit auf Schlangen und Skorpione drehen und so. Ja. Aber Freunde, im Prinzip, wenn ihr euch diesen Kaffee merkt und die ranzige Milch da drin, dann habt ihr eigentlich den Witz von der Geschichte schon verstanden. An dem Kaffee stimmt alles. Super Kaffeebohnen, exquisite Maschine, tolles Wasser davor, richtige Brühtemperatur, richtiger Druck, alles in Ordnung. Nur wenn dann eine ranzige Milch reinkommt, ist alles versaut. Und versteht, das ist vollkommen unabhängig davon, wie perfekt die anderen Zutaten alles sind. Die Maschine kann noch so gut sein, wenn die Milch ranzig ist, nützt auch die beste Maschine nichts. Das ist uns intuitiv klar. Und ich glaube, das ist so einer der Kernpunkte von diesem Text, den man gerne übersieht, wenn man das nur ganz schnell nur über Materielles und so redet. Darum geht es in dem Text natürlich auch. Aber vielleicht die Frage, um die es wirklich geht, ist erstmal die richtige Frage zu stellen. Das macht der Kornbauer ja perfekt. Er erkennt, hey, ich bin richtig reich gesegnet, mir geht's gut. Und stellt dann die Frage, die auch für uns relevant ist im Blick jetzt auf die kommende Zeit, ja, was soll ich denn jetzt tun? Also die Frage ist richtig. Und sogar die äußere Handlung, die Idee, auf die er kommt, die ist auch nicht falsch zu sagen, ja klar, wenn ich so eine reiche Ernte habe, dann baue ich einen Speicher. Und trotzdem irgendwie scheint was an der Antwort falsch zu sein, auch wenn die äußere Handlung ja zunächst hochvernünftig und richtig ist. Der Punkt ist vermutlich der, wenn wir nicht den richtigen fragen, was zu tun ist, um die Antwort. Also wenn ich nicht Gott frage, sondern mich selber frage und nur aus der eigenen Idee raushandle. Und vor allem, wenn ich dann aus der falschen Motivation raushandle, dann ist es wie so eine ranzige Milch, die den besten Kaffee sauer macht. Soweit die Zusammenfassung. Also wer sich jetzt gemütlich zurücklehnen will, ihr habt den wesentlichen Punkt erwischt. Aber vielleicht der Reihe nach. Ich habe gedacht, dieser Bibeltext ist eigentlich auf der Hitliste der Bibeltexte, wenn man nicht mehr eingeladen werden will in eine Gemeinde, rangiert er ziemlich weit oben. Also ich glaube, mit diesem Bibeltext kann man so ziemlich sicher sein, keine Sympathiepunkte zu erhaschen am Anfang, denn man kennt den Bibeltext, irgendwie hat man immer ein mieses Gefühl dabei, ein schlechtes Gefühl. Man ist auch nicht so ganz sicher, ob das Ganze nicht auf einen fulminanten Spendenaufruf dann für die eigene Gemeinde rausläuft, dass jetzt hier die nächsten 20 Minuten abgeht. Also irgendwie so richtig, also mir ging es immer so richtig warm, wird man mit dem Bibeltext, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht. Aber, und das ist der überraschende Aspekt, eigentlich, wenn man richtig hinschaut, geht es gar nicht so sehr nur um den unmittelbaren Umgang mit dem Geld, sondern vielmehr um die ganz entscheidende Frage, was soll ich denn tun? Was soll ich jetzt tun für die Zeit, die vor mir liegt? Und da gibt es zwei ganz unterschiedliche Perspektiven, wie man die beantworten kann. Eine menschliche Perspektive und eine göttliche. Und der Bibeltext erhält eine zweite Ebene, das ist einmal diese Ebene von den Finanzen, aber dann auch vielmehr nochmal diese Ebene, wie ist es eigentlich mit meinem persönlichen Glaubensleben und mit der Gemeinde, in der ich bin. Weil, versteht, wo ich jetzt hier oben mit Miriam hereinkam, wir haben gesagt, wow, was ihr hier als Gemeinde habt, ist doch stark. In Altensteig, mit Verlaub, diesem Kaff irgendwo am Ende des Schwarzwalds, wo sich vermutlich auch kein Coronavirus jemals hin verirren kann. Von außen vollkommen unscheinbar läufst du hier wie im Wolkenkratzer so eine Wendeltreppe hoch, kommst in einen Raum rein, erlebst eine reiche Gemeinschaft, offensichtlich von Leuten, die den Herrn Jesus lieb haben, die ein super Verhältnis zueinander haben, die gemeinsam Bibel lesen. Man erlebt einen Lobpreis und man sagt, okay, hey, ich merke, das ist mehr wie nur ein paar Lieder absingen. Was für ein Reichtum ist da? Und insofern glaube ich, dass tatsächlich dieser Bibeltext auch nicht nur die Ebene der Finanzen anspricht, sondern auch für uns als Gemeinde und auch für uns selber, für unser persönliches Glaubensleben relevant ist, zu sagen, okay, wir erleben, wir sind unendlich reich gesegnet, auch in der persönlichen Glaubensleben. Hey, ich habe 20 Bibelübersetzungen, wenn ich Lust dazu habe. Ich kann stille Zeit machen, wo immer ich will, und ich kann mit Leuten darüber reden, ohne dass ich irgendwie Schiss haben muss, dass mir irgendwas passiert. Unglaublicher Reichtum. Und von daher bietet sich eigentlich ist die Frage fast zwangsläufig, okay, was sollen wir denn jetzt tun? Das ist eine logische Frage. Und jetzt wird es erstaunlich, weil jetzt fängt der Text an, komplett unverständlich zu werden. Also deckt es mal nicht fromm zu, da haben wir solche Reaktionen, alles was in der Bibel drinsteht, ist ja richtig und der Herr Jesus hat es ja gesagt und deshalb darf man da irgendwie nicht dagegen treten, sondern wenn man den Text mal mit natürlichen Augen liest, muss man sagen, sorry, ich verstehe es einfach nicht. Das ist sowas von unlogisch, zumindest für mich als Betriebswirt. Also was ist denn das am unverständlichsten an dem Text? Vielleicht der Punkt, wie plötzlich das Leben enden kann, von einer Sekunde auf die andere sämtliche Zukunftspläne Makulatur sind? Oder ist es unverständlichste an so einem Text, dass Gott bei diesen Ereignissen seine Hand im Spiel hat und auf einmal da was rauskommt, was dramatisch ist, dass da ein Mensch stirbt, mitten aus dem Leben raus? Oder ist es unverständlichste und erstaunlichste dieses harsche Urteil Gottes über den reichen Kornbauer? Oder ist vielleicht sogar das Unverständlichste, dass ich gar nicht verstehe, wo das Problem liegt? Jesus, erklär mir mal bitte, wo liegt denn das Problem? Der reiche Kornbauer, ich kann mich super mit dem identifizieren. Ich komme aus der Versicherungswirtschaft und da ist es ein Thema, natürlich muss ich für mein Alter vorsorgen und Vorräte anlegen. Das ist doch nur vernünftig. Und übrigens, Jesus, wie war das mit dem Josef im Alten Testament? Der hat doch nichts anderes gemacht. Der hat genau das Gleiche gemacht. Der hat Kornspeicher gebaut und da war alles in Ordnung. Das war sogar seine Lebensberufung. Und jetzt soll auf einmal Kornspeicher bauen falsch sein? Also Jesus, ganz im Ernst, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Entscheidendes Thema. Der reiche Kornbauer lebt nachhaltig. Er sorgt dafür, dass nichts kaputt geht von deinen guten Gaben. Wo bitteschön ist das Problem? Im Kern scheint es da um was viel tiefergehendes zu gehen, um zwei fundamentale, unterschiedliche Perspektiven und Bewertungen, wie Gott auf eine Situation schaut und wie wir Menschen auf eine Situation schauen. Eine mögliche Beschreibung aus unserer menschlichen Perspektive könnte ein Bericht aus der damaligen Lokalzeitung sein, über diese Trauerfeier von dem reichen Kornbauer. Also in der Lokalzeitung, so stelle ich mir vor, stand dann, eine große Menschenmenge gab dem reichen Kornbauer das letzte Geleit. Bei der Trauerfeier würdigte ihn der Bürgermeister als den bedeutendsten Arbeitgeber des Ortes. Der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer rühmte seine unternehmerische Weitsicht. Von kritischer, aber konstruktiver Kooperation berichtete der Betriebsratsvorsitzende. Der Pfarrer predigte über Vergänglichkeit. Zu einem Eklat kam es nicht. Niemand nannte den reichen Kornbauer einen Narren. Und deshalb ist mir irgendwie dieser reiche Kornbauer, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ganz sympathisch. aus der menschlichen Perspektive betrachtet, der Bursche hat Erfolg, der nimmt sein Leben in die Hand, zeigt Eigeninitiative, betreibt eigene Vorsorge, handelt also verantwortlich, baut einen großen Kapitalstock auf. Wie gesagt, die Nachhaltigkeit, das ist alles gut und richtig. Und trotzdem kommt er auf einmal rein wie so ein Blitzschlag Gottes Perspektive, wo es nochmal um was ganz was anderes geht. Wie Jesus die Perspektive des Vaters offenbart. Und mir scheint, dass da das Problem weniger drin liegt, was der Kornbauer getan hat, als vielleicht darin, was er unterlassen hat. Der Kornbauer denkt an vieles. Aber vor allem denkt er nur an sich und nicht an andere. Es ist Egoismus pur. In diesen zwei Versen kommt 6-mal ich und 4-mal meine vor. Also so schwäbisch zusammengefasst, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese 4. Das ist so der Grundtenor von dem reichen Kornbauer. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zum Josef im Alten Testament. Der Kornbauer baut Vorratsspeicher, um sich selber zu versorgen. Josef baute Kornspeicher und Vorratsspeicher nach 7 ertragreichen Jahren, um die Bevölkerung und vor allem dann auch sein Volk zu versorgen und durchzubringen. Also baute das ganze Ding für andere. Und hinter dieser äußerlich gleichen Handlung, beide gleichen bauen Kornspeicher, von äußerlich betrachtet ist die Handlung ja beides mal dasselbe, steckt eine komplett andere Motivation. Bei dem reichen Kornbauer, es geht nur um mich, um das eigene Raffen, dass es mir gut geht, damit ich Ruhe habe, damit ich zufrieden bin, damit ich selber sagen kann, okay, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Und bei dem Josef ging es für dich, für andere. Ging es was darum, zutiefst in der eigenen Lebensberufung zu leben. Und ich frage mich, bin ich eigentlich schon so sehr Teil dieser westlichen individualistischen Kultur, dass ich noch nicht mal verstehe, wo das Problem liegen soll mit dem reichen Kornbauer und warum ich gar nicht über den reichen Kornbauer erschreckt, sondern vielmehr darüber denke, also Gott, du bist schon irgendwie ein komischer Vogel. Wo ist das Problem? Könnte es sein, dass wir schon so sehr Teil von unserer westlichen Kultur sind, von dem ganzen individualistischen Denken, dass wir noch gar nicht richtig verstanden haben, wo da tatsächlich das Problem liegt? Dieser reiche Kornbauer agiert eigentlich auch nicht aus Dankbarkeit. Vermutlich hat er sogar gedacht, er ist selber schuld oder er ist der Grund dafür, dass seine Felder so reich getragen haben. Er denkt wahrscheinlich gar nicht an das letzte Hemd, das bekanntlicherweise keine Taschen hat und hat da drin eine komplett falsche Perspektive und eine falsche Zieldefinition, nämlich eine rein innerweltliche Perspektive. Aber mit diesem, wenn ich nur auf das Heute, Jetzt und Hier fokussiert bin, dann fehlt mir natürlich ein tragfähiges Fundament mit einer Ewigkeitsdimension. Machen wir es mal sehr konkret. Im materiellen Bereich, worüber trage ich denn mehr Trauer? Über einbrechende Aktienkurse und mal dahinschmelzende Altersversorgung oder den Bausparer, der irgendwie dann irgendwie alles ganz schwierig wird für das Häusle, das sie bauen will? Oder empfinde ich eigentlich mehr Traurigkeit drüber, über Menschen, die verloren gehen? Worüber rede ich häufiger? Oder im geistlichen Bereich, wenn ich jetzt über so einen Gottesdienst wie heute berichte, erzähle ich dann drüber, wie sehr ich heute die Anbetungszeit, die Gegenwart Gottes gespürt habe und wie erhebend dies für mich war. Oder ob mich die Predigt heute aufgebaut hat, ob der Prediger mich gut angesprochen hat und abgeholt hat. Ob ich beim Socializing vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst genug Aufmerksamkeit erfahren habe. Oder wie erfolgreich meine jüngste Evangelisationsinitiative war und hier noch mehr Menschen zum Glauben gekommen sind. Oder geht mir mehr durch den Kopf, dass ich sage, habe ich wirklich verstanden, was du gerade auf dem Herzen hast? Über was denke ich denn eigentlich intensiver nach? Und ihr merkt, es sind manchmal nur ganz wenige, ganz leichte so Zungenschläge, Schwerpunktverschiebungen, ob es mehr um das mich geht oder tatsächlich, ob ich so eine Gottesperspektive habe. Und in diese Situation rein redet dann Gott, du nach heute Nacht. Also wir wissen gar nicht, wann wir einmal vor Jesus stehen werden. Und wir wissen auch nicht, wie wir vor ihm stehen werden. Und das rein im finanziellen Bereich hatte schon dramatische Auswirkungen. Also es war in der Zeit von meinem Zivildienst oder der Banklehre, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Zumindest ich hatte zum ersten Mal vom ersten Ersparten versucht, ein bisschen mit Aktien zu handeln und durchaus ertragreiche Jahre gehabt. habe mich darüber gefreut und dann war plötzlich tatsächlich auch die Frage da, okay, was machst du jetzt eigentlich mit dem Geld? Aktien wieder verkauft, für damalige Verhältnisse einen richtig guten Gewinn gemacht. Und es war dann in so einer Lobpreiszeit wie hier, dass mir auf einmal dieser komische Gedanke durch den Kopf ging, sag mal, wäre das nicht unsäglich peinlich, wenn du jetzt irgendwie vor Jesus erscheinen würdest, zwar mit einer dicken Sparschwein, aber plötzlich die Frage da wäre, sag mal, was hättest du eigentlich mit dem Geld alles Gutes tun können? Oder welche Menschen hätten noch mal Jesus finden können, wenn das Sparschwein ein bisschen schmäler gewesen wäre? Und das war dann, ich habe dann von dieser Lobpreiszeit gar nicht mehr so furchtbar viel mitbekommen, weil das war tatsächlich eine Frage, die mich umgetrieben hat. Und ich dachte, ja, wieder diese Frage, was soll ich jetzt tun? Und wo ich auf einmal verstanden habe, welche Unterschiede zwischen der göttlichen und der menschlichen Perspektive hat. Ich glaube, dieser reiche Kornbauer hat seine ganzen Überlegungen auf ein paar Lebenslügen aufgebaut. Der Lebenslüge, dass es mein Leben ist und dass es mein Reichtum ist. Und dass es deshalb auch alles in meiner Verfügungsgewalt ist. Vielleicht der Lebenslüge, Reichtum könnte irgendwo Leben sichern. Aber niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, im Überfluss zu leben. Und niemand lebt davon, dass er viel zu essen hat, viele Vorräte hat, sondern gerade andersrum, ich muss leben, dass ich essen kann. Oder vielleicht diese Lebenslüge, Reichtum würde mir Ruhe und Sicherheit verschaffen. Und das führt uns dann tatsächlich zu dieser Motivationsfeder von dem reichen Kornbauer, dieses menschliche Ziel, jetzt meine Seele, jetzt kannst du Ruhe haben. Jetzt habe ich ausgesorgt, jetzt habe ich genug vorgesorgt, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Aber in der Bibelübersetzung, die du hergenommen hast, Gaetan, eigentlich ist das schon eine tiefe Lebenslüge zu sagen, ich habe was und jetzt ist tatsächlich Ruhe da. Also in dem Bibeltext, was soll ich tun? Dann sagt der reiche Kornbauer, ich will Folgendes tun. Dann kommt dieser ganze Entschluss zu Erweiterungsbauten, dann musst du Erweiterungsbauten durchführen. Dann kann ich zu mir selber sagen, jetzt kannst du dich entspannen. Und danach kann ich zu mir sagen, und dann geht es eben so weiter. Aber versteht ihr, jetzt hat er zuerst Reichtum, aber anstatt dass Ruhe kommt, geht der Stress erstmal richtig los. Und das Gleiche erleben wir doch auch, wenn wir an unseren eigenen rein materiellen Reichtum denken. Also nur um ein kleines Beispiel mit herzunehmen, wenn jemand sagt, er will für sein Alter vorsorgen und legt, was weiß ich, 200.000 Euro in Aktien an und damit macht man dann im Alter keine allzu großen Sprünge, wenn das über ein paar Jahre Ruhestand reichen soll. Aber er hat dann 200.000 Euro in Aktien angelegt und wir haben eine Schwankung am Kapitalmarkt mal von 3% am Tag. Das ist für frühere Zeiten viel. In den letzten Jahren haben wir das ohne weiteres öfters erlebt. Dann heißt es, an einem Tag verliert das Aktiendepot beispielsweise 6.000 Euro an Wert. Ich habe schwäbische Wurzeln. Ich kann euch sagen, wenn ich 6.000 Euro am Tag verliere, Ruhe sieht anders aus. Also diese Lebenslüge zu sagen, wenn ich viel habe, dann wäre Ruhe da. Wir erleben häufig das andere, das Gegenteil, dass man dann umso mehr angefangen wird, getrieben zu sein. Die Lebenslüge liegt auch, und so, jetzt kommt ein bisschen, jetzt bricht der Betriebswirt bei mir durch, aber das ist auch ganz schnell wieder rum, also sonst in der Zwischenzeit denkt an einen Kaffee. Die Lebenslüge liegt auch in der modernen Kapitalmarkttheorie, für die wir Nobelpreise vergeben haben. Die moderne Kapitalmarkttheorie baut im Prinzip auf zwei Grundannahmen auf. Einmal sowas, dass es unkorrelierte Risiken gibt, also die unabhängig voneinander sind. Und als zweites, dass es sowas wie einen risikofreien Zins gibt. Dass es keine unkorrelierten Risiken gibt, wissen wir seit 2008 mit den verschiedenen Aktiencrashs und Finanzkrisen, dass auf einmal alle Werte gegen Süden marschieren. Tja, und das mit dem zinslosen Risiko, das habe ich zwar als so eine Grundannahme, wir haben ein Studium beigebracht kriegt, dass das immer so ist. Nur die letzten Jahre haben wir gemerkt, die Wirklichkeit hält sich nicht an die Theorie. Im Augenblick erleben wir, dass es keinen risikolosen Zins, sondern nur zinsloses Risiko gibt. Das heißt, die zwei Grundannahmen von jeder modernen Kapitalmarkttheorie und wo wir unseren Wohlstand drauf aufbauen, sind obsolet. Und alles, was wir damit rechnen, wenn ich mit den falschen Grundannahmen anfange zu rechnen, kommt einfach auch Garbage dabei raus. Zumindest steht die Gefahr da drin. Und jetzt ist es schon ganz verrückt, wenn man sich das vorstellt. So 1960 rum haben wir für diese Portfolio Selection Theory, die wir gerade kurz gestreift haben, Nobelpreis vergeben. und haben gedacht, jetzt mit dieser Nobelpreisvergabe, jetzt haben wir das endlich mal geklärt, wie man Sicherheit im Reichtum haben kann und wie ich das alles so richtig hin organisieren kann, dass mir tatsächlich Reichtum Sicherheit gibt. Und was wir tatsächlich erleben, ist zurzeit so ein 1:0 für den Wanderprediger gegen den Nobelpreisträger, für den Wanderprediger aus irgendeinem Nest in Galiläa vor 2000 Jahren, der sagt, Freunde, täuscht euch nicht. Motten und Rost sind immer da, auch wenn sie heute vielleicht Inflation oder Wirecard heißen. Absolute Sicherheit mit Reichtum gibt es nicht, täuscht euch nicht. Und Nobelpreisträgern zum Trotz, Jesus hat recht. Also dieser reiche Bauer, eigentlich stellt er die richtige Frage, hat sogar das richtige Ziel, sogar die richtige Antwort, einen Vorratsspeicher anlegen, aber wie mit dieser Milch, über die falsche Motivation erreicht er nur, dass alles kaputt geht. Demgegenüber steht Gottes Ziel, ein Leben in Fülle und in Freiheit. Und das nur ganz kurz, weil ihr seid alle so bibelfest. Ich meine, das nur kurz auf der Zunge zergehen lasst, Psalm 23, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also wenn ich das mal so ein bisschen anfange, bildlich mir vorzustellen, da steht ein Tisch vielleicht mitten in der Wüste, reich gedeckt, überfließend und drumherum ist nur lebensfeindliche Umwelt. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Menschen sein, sondern es können Lebenssituationen sein, es können Lebensgefühle sein, bis hin zu Depressionen oder was immer uns das Leben schwer macht. Aber in diese Wüstensituation, Gott rein, deckt einen Tisch, wo alles überfließt. Und die Feinde können nur drumherum stehen und zugucken, wie ich es mir gut gehen lasse. Das ist Ruhe. Oder diese Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater rausgeht zum älteren Sohn und sagt, Sohn, alles was mein ist, ist dein. Das ist Sicherheit, das ist Ruhe, das ist daheim ankommen. Und von daher würde ich ganz so zum Abschluss noch ganz kurz noch mal rüberwechseln von dieser göttlichen Perspektive, auch das ganze Feld verlassen von den Finanzen hin auf die fromme Welt. Und sagen, wo findet eigentlich so eine Geschichte von dem reichen Kornbauer in unserem persönlichen Glaubensleben Widerhall? Und wo findet es vielleicht auch für euch, die ihr Verantwortung von der Gemeinde habt oder von der Jungschar oder Bibelkreis, wo könnt ihr das da Widerhall finden? Denn, so vielleicht die steile These, ich glaube, die gleichen Mechanismen, die in der Wirtschaft sich wiederfinden und über was wir gerade geredet haben, auf diesem materiellen Bereich, das Gleiche kann man auch in der frommen Welt finden. Auch wenn wir das nicht so ganz genau hören. Der Unterschied ist vielleicht der, dass in der Wirtschaft ich irgendwie weiß, wie die Spielregeln sind und wie das alles tickt. Dass ich dem anderen erstmal mit einer gesunden Portion von Misstrauen begegne, denn das, was er da an anscheinend schönen Argumenten vorträgt und Motivationen vorträgt, da ist vermutlich immer eine gesunde Portion Eigeninteresse drin und das Verfolgen von eigenen Zielen. Das ist in der Wirtschaft relativ klar. Das sind die Spielregeln. Im christlichen Bereich kommt mir das so manchmal vor, da hängen wir immer ein frommes Mäntelchen drüber. Über alles, was wir dann sagen, ich finde immer eine Begründung, warum ich es doch zur Ehre des Herrn Jesus tue und zum Ausbreiten seines Reiches. Und da ist immer so ein frommes Mäntelchen und manchmal denke ich mir, auch über meinem eigenen Handeln, stimmt es denn eigentlich, was ich hier immer so fromm formuliere? Weil wenn man christlich sozialisiert ist, weiß man ja, was man dann sagen muss. Dass ich irgendwas mache aus Eigeninteresse, kommt hier nicht so richtig gut an. Also finde ich nochmal eine christliche Begründung, ein frommes Mäntelchen dazu. Also, um es konkret zu machen, stehe ich hier auf der Bühne, weil es um Gottes Reich geht, oder baue ich mein eigenes kleines Fürstentum? Oder vielleicht beides? Schreibe ich einen erbaulichen Artikel in einer christlichen Zeitschrift, weil ich Menschen ermutigen will und stärken will? Oder brauche ich diesen Artikel, um mein Werk aufzubauen, um für mein Werk Spenden zu sammeln? Oder vielleicht beides? Setze ich mich in der Lobpreisband, setze ich mich in der Lobpreisband für eine Top-Professionalität ein, weil ich für Gott mein Bestes geben will? Oder weil es meine Empfehlung ist, noch ein größeres Engagement zu kriegen. Oder vielleicht beides. Warum engagiere ich mich in einer theologischen Diskussion oder auch in einem Gespräch mit einer Nichtchristin? Geht es mir um die Wahrheit und dass Gottes Namen wieder einen guten Klang bekommt? Oder geht es mir darum, dass ich Recht behalte? Oder vielleicht beides. Warum will ich, dass meine Gemeinde oder mein Bibelkreis wächst? weil damit Menschen heil werden und das Reich Gottes wächst? Oder weil dann jeder sieht, wie erfolgreich ich bin und was für ein herausragender Leiter ich bin? Oder vielleicht beides? Also vielleicht nicht herausragender Leiter, sagen wir vielleicht begnadeter Leiter. Es ist ja nicht so, dass ich Gott nicht an meinem Erfolg partizipieren lassen will. Oder vielleicht sogar ein bisschen demütiger formuliert, denn das kommt ja in frommen Kreisen gut an, dass ich doch nur ein gutes Werkzeug in seiner perfekten Hand sein will. Ihr merkt, mit so ein paar semantischen Taschenspielertricks ist es ganz leicht, das komplette Kontinuum zwischen der Zusammenarbeit Gottes und mir so abzubilden, dass es gerade noch sozial konform ist, aber trotzdem jeder merkt, der Reinhard ist schon klasse. Und ich fürchte, es gibt keinen, der mich so leicht was in die Tasche lügen kann wie mir selber. Wie bei Josef. Baue ich den Kornspeicher, um meine eigene politische Macht zu festigen, politische erfolgreiche Karriere zu haben, oder tatsächlich aus einer ganz reinen Herzen, von einer tiefen inneren Motivation raus zu sagen, für den anderen. Oder wie beim reichen Kornbauer. Damit es mir gut geht, damit ich gut rauskomme, damit ich Ruhe habe, damit ich sorgenfrei leben kann, damit mein christliches Business gut läuft, egal auf welcher Reiseflughöhe. Diese Mechanismen funktionieren bei der Megachurch genauso wie in der kleinen Kindergruppe. Und deshalb, Gottes Bewertung ist entscheidend und er fragt nach unserer Motivation, nach dem reinen Herz. Und versteht ihr, als junger Mann habe ich immer reines Herz, fand ich eine wichtige Begrifflichkeit, habe ich immer sehr eindimensional in einigen Lebensbereichen gedacht. Und ich fange auf einmal an zu entdecken, dass reines Herz nicht eindimensional ist, sondern viel, viel breiter, viel vielschichtiger ist. Dass es da tatsächlich um die Motivationslagen, Gefühlslagen geht, um die Frage der Triebkräfte, warum engagiere ich mich denn tatsächlich? Und möge es Gott verhindern, dass wir ihn von Karren unsere eigenen Interessen spannen und es alles hernehmen, nur damit wir selber gut rauskommen oder dass wir selber sagen, hey, mir geht's gut. Möge es Gott verhindern, dass ich ihn tatsächlich dafür instrumentalisiere mit ein paar frommen Worten. Und es könnte sein, dass wir vielleicht tatsächlich dann jetzt an einem Punkt stehen, auch als westliche Gesellschaft, so einen uralten Begriff, der ein bisschen altbacken klingt, wieder neu zu entdecken. Der Begriff heißt Heiligung. Und das hat man so aus dem 19. Jahrhundert dann mit so ganz komischen Lebensstilformen vielleicht im Hinterkopf und so ganz komischen Formulierungen, wo es ganz stark auf eine Lebensstilebene geht. Aber vielleicht legt uns Gott im Augenblick was vor mit diesem Begriff der Heiligung, nochmal viel tiefer gehend. Nicht nur das äußere Sichtbare, also Kornspeicher bauen ja oder nein, oder Hartut tragen ja oder nein, oder ist Tanzen erlaubt ja oder nein, oder die Art von Fragen, sondern viel, viel tiefer, nämlich das Innere zu fragen, Reinhard, aus was für einer Motivation raus handelst du? Was ist deine Triebfeder? Und glaubst du wirklich diesen naiven kindlichen Glauben, dass ich allein genug bin und dass du mit mir alles andere hast? Also Heiligung in dem Sinn, Gott nochmal ganz neu an das Tiefste, an mein Innerstes, an meine Motivationen hinzulassen und zu sagen, Herr, ich glaube, dass mit dir habe ich alles andere. Und dann frage ich nach, muss ich nach nichts anderes fragen, weil du hast die Ewigkeit in mein Herz gelegt und du beantwortest die Sehnsucht nach Ewigkeit, die durch nichts anderes dieser Lebenshunger gestillt werden kann. Und darüber dann sensibel zu werden für eine Theologie, die in Verführung führt. Und ich glaube, dass da tatsächlich in charismatisch geprägten Umfeld, vor allem in der westlichen Welt, wir wirklich anfällig für Verführung sind. Verführung für eine Theologie, die einen Korn Wahrheit aufgreift, aber dann doch irgendwo aufs falsche Ziel rausgeht, weil sie nämlich Gott missbraucht und instrumentalisiert. Das ist eine Theologie, wo es dann immer nur um Selbstfindung geht, um Selbstbestimmung, um Selbsterfüllung, Selbstbefreiung, Selbst. Also ihr hört über das Selbst raus. Und Gott wird immer nur dazu, hey, glaube, dann geht es dir besser. Dann werden sich alle Probleme lösen. Dann kommst du gut raus oder wie auch immer. Das ist dieses Motto, das sind ganz fromme Sätze, die bei so einer Theologie kommen können. Und trotzdem ich genau daneben liege wie bei dem reichen Kornbauer, weil es nur um mich geht. Deshalb, was sollen wir denn tun? Erkennen, dass wir reich beschenkt sind. Das ist das Erste. Dankbarkeit, das ist wie das Kaffeepulver im Kaffee drin. Das Zweite ist, keinen Lebenslügen glauben, sondern mich und alles, was ich habe, Gott zur Verfügung stellen. Nichts zurückhalten. Das kann manchmal heiß werden. richtig heiß. Das ist deshalb wie das Kaffeewasser. Und dann, um ein reines Herz und eine lautere Motivation, beten für all mein Tun, das ist dann die gute Milch. Deshalb erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Dann schmeckt auch so ein Morgenkaffee. Danke.